Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Also ich habe so einen wahnsinnigen Lebenshunger auch gehabt, ne? Dass ich wollte nicht ein Kind, ich wollte drei. Ich wollte nicht einen Mann, ich wollte drei. Ich wollte jeden Job, den ich kriegen konnte. Ich wollte jede Party, die stattgefunden hat, jede Droge, jeden Alkohol, also jede Achterbahn. So, ich bin wirklich durch mein Leben gerast in wahrscheinlich auch, also heute würde ich das sagen, totaler Todesangst.
Letztendlich lädt das ein dazu, sich philosophisch nochmal mit dem ganzen Sinn, Gedanken auseinanderzusetzen. Was ist mein Part hier im Leben und welche Verantwortung habe ich auch den nachfolgenden Generationen gegenüber?
Sich davon freizumachen und in 5 Jahren zu gucken, wie würde ich eigentlich heute wie würde ich dann auf mein heutiges Leben blicken? Das macht dich so frei und das macht dich nochmal so auf okay, hier sind eigentlich noch folgende Wahlmöglichkeiten.
Das ist für mich die höchste Lebenskunst, mir vergeben zu können und zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Jetzt ist aber noch viel anderes da und ich gehe jetzt weiter.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Boom bis Z. Heute mit 2 Gästinnen am besondersten Ort bislang für unseren Podcast. Ich begrüße Katja Lewina, Autorin, Journalistin, die unfassbar inspirierende Bücher schon geschrieben hat, die ich auch sehr oft schon in der Buchhandlung Albatros, die heute die Lesung im Anschluss veranstalten wird, gesehen habe. Und ein mehr oder weniger Blind Date, Karin Grabenhorst aus Bremen oder Bremen-Lilienthal, die ebenfalls Bücher schreibt, bald aber ein Theaterstück hier in Bremen auf die Bühne bringt oder geschrieben hat, was auf die Bühne kommt und Trauerbegleiterin ist. Aber wir haben gleich von Anfang an den Disclaimer, wir sprechen über Endlichkeit. Wir gucken nicht zurück, sondern wir gucken nach vorn. Ich schaue in lächelnde Gesichter. Es wird ein lebensbejahender, froher Podcast.
Nur schon
mal
zu erinnern.
Das ist der Plan.
So machen wir das.
Katja, wo wollen wir nur anfangen? Also vielleicht ordnen wir nochmal beide Leute ein. Und zwar sind wir als Generationen-Podcast ja so, dass wir gerne 2 Generationen oder 3 mischen. Ich bin so ein Generation X-Mensch, werde immer so ein bisschen auch als pragmatisch, vielleicht sogar ein bisschen negativ beschrieben. Wirkt heute wahrscheinlich nicht so. Aber ja, weißt du, zu welcher Generation du gehörst, Katja?
Ich bin wahrscheinlich dann Y. Ich meine, irgendwann mal so etwas gehört oder wahrgenommen zu haben. Interessanterweise fühle ich mich ja aber selber überhaupt nicht irgendwelchen Generationen zugehörig. Also ich habe zum Beispiel sehr lange Zeit für ganz junge Magazine geschrieben, also fürs junge Magazin der Süddeutschen, fürs junge Magazin der Zeit. Und war da schon immer viel älter als alle anderen und dachte immer so, oh, mal gucken, wie lange ich das da noch aushalte, bis die merken, dass ich eigentlich viel zu alt bin für die. Aber bin komischerweise nie so richtig rausgeflogen, bis ich irgendwann mir selber dann andere eigene Medien nochmal gefunden habe. Es fällt mir ganz, ganz schwer. Ich denke ja auch immer, ich wäre irgendwie 16 und dann wundere ich mich, warum die mich siezen und fall total aus allen Wolken. Mhm. Gleichzeitig merke ich aber auch das Altern jetzt ganz, ganz doll. Ich bin jetzt 14 geworden und merke so, das Körper verändert sich, Gesicht verändert sich, Gedanken verändern sich.
Ja.
Jetzt gehöre ich schon nicht mehr zu den ganz Jungen. Ich gehöre jetzt eigentlich schon zu denen, die so in die zweite Lebenshälfte kippen. Das ist total spannend. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin ich.
Auf jeden Fall bist du Millennial, das habe ich geguckt. Also Y, das sozusagen nach dem, was ich recherchiert habe. Karin, wie sieht es bei dir aus?
Also ich kann das so nicht einordnen, X, Y, Z. Also wahrscheinlich bin ich dann vor X, also ich bin 60 plus auf jeden Fall Generation und fühle mich auch ähnlich wie du, Katja. Ja, auch so eigentlich, es ist im Hier und Jetzt und ich bin so, wie ich bin und lass mich auch von Kindern gerne in jeder Hinsicht an die Hand nehmen, gedanklich und auch körperlich und genau, und bin aber auch auf der anderen Seite halt da, wo die alten Menschen sind, die richtig alten Menschen sind, in ihren unterschiedlichen Befindlichkeiten, in der Lebensbegleitung. Das ist ja so mein Ansatz, mein Punkt, das, was ich im Leben mache.
Hast du das schon mal, das habe ich jetzt nicht angekündigt, aber habt ihr sowas wie, was ist das beste Alter? Hast du da eine Antwort? Weil ich vermute so, genau.
Jetzt.
Immer jetzt, ne?
Jetzt.
Mhm. Es ist tatsächlich immer jetzt. Ich finde ja auch irgendwie, das lässt einen so positiv auf das Alter blicken. Das, also ich zumindest merke, und es geht wirklich vielen Menschen so, die ich kenne, dass wir alle das Gefühl haben, mein Gott, ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin und nicht vor 10 Jahren, nicht vor 20 Jahren, nicht vor 30 Jahren. Also man entwickelt sich, ne? Man selber wird ja auch immer besser. Und aber, was ich jetzt wirklich viel gehört habe von Frauen, die älter sind als ich, die sagten immer wieder zu mir, als ich auch so ein bisschen Angst hatte vor der 40, oder was heißt Angst, ne? Aber es war so, wie man überschreitet irgendwie eine Schwelle und ist dann halt nicht mehr so in den 30ern, sondern, naja, ihr wisst schon. Jedenfalls ganz, ganz viele Frauen meinten zu mir, ey, die 40er waren mein allerbestes Alter. In den 40ern ist nochmal so viel losgetreten worden, so viel Aktivität, so viel Sexualität auch, so viele neue Dinge, die einem irgendwie so verschlossen bleiben, wenn man sich noch in dieser Phase von Sorgearbeit befindet, wenn man kleine Kinder hat, wenn man vielleicht auch irgendwie um die Beziehungen noch viel mehr kämpft und bangt jetzt mit Familie und so weiter, wenn man auch noch nicht so ein Standing hat im Beruf. Also ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was jetzt noch kommt. Also ich bin richtig heiß auf die 40er.
Genau, bei mir war das tatsächlich auch in jeder Dekade war das einfach spannend, welche Herausforderungen kommen. Ne? Und also richtig Gas gegeben habe ich dann tatsächlich nochmal mit in den 50ern. Da ist ganz, ganz viel entstanden.
Cool. Habe ich auch schon oft gehört.
Ja, was sich jetzt auch nochmal weiter vorträgt, so Siris Reise zum Beispiel, ne? Das Musiktheater, was jetzt aufgeführt wird, das haben wir vor 15 Jahren uraufgeführt und da war das ganze Thema nochmal mit Trauerbegleitung, was dann losging mit Lebensbegleitung der Menschen, die halt in schwierigen Lebenssituationen sind. Dann habe ich nochmal angefangen, eine Kunsttherapieausbildung zu machen. Dann habe ich angefangen, nochmal anders zu schreiben als vorher. Also da ist nochmal so richtig was abgegangen. Und wie gesagt, in jedem Jahrzehnt war irgendwas ganz Besonderes und ich freue mich mega auf das, was jetzt so dann auch irgendwann in den 70ern kommt. Ne?
Toll.
Ja. Eine Gesprächspartnerin auch aus unserem Team, Andrea, hat mal gesagt, ja, 45 bis 50 und so, da hast du noch nicht, genau, das ist so, genau, da weißt du, was du willst und irgendwie hast du, ja, geht's dann nochmal so richtig los, hat sie schon gesagt. So, das war für sie zum Beispiel das beste Alter, hat sie gesagt. Ja, vielleicht sind wir jetzt auch bestimmter, dass wir wissen, ich bin 46, also so schon dazwischen auf dem Weg zur nächsten Dekade. Ja. Ja, vielleicht wissen wir jetzt auch irgendwie genauer, was wir wollen oder nicht wollen oder so. Das fand ich ja interessant. In deinem Buch hat ja das so die Entscheidung, nein, ich will aber schreiben. Und ich will das machen, was ich gerne mache. Ich will nicht warten, wenn ich das und das gemacht habe. Erst dann geht's richtig los. Ne? Und ich glaube, das kommt jetzt auch immer mehr mit dem Alter dazu, oder?
Naja, klar. Also du hast dann ja schon eine ganze Menge gesehen und erlebt. Und mit jedem Jahr kommt dann ja auch so ein bisschen Weisheit irgendwie mit rein. Das klingt immer irgendwie so ein bisschen dumm und nach Kalenderspruch. Aber so Märchen. Ist es auch einfach. Und das finde ich so schade eigentlich, dass in unserer Wahrnehmung ja alte Menschen eher diejenigen sind, die den Anschluss verpassen. Also wenn wir jetzt wirklich noch mal ein paar Jahrzehnte vorspulen, das sind Menschen, die verpassen den Anschluss, die wissen nichts mehr, die haben auch nichts mehr zu sagen. Ne? Also halt die Klappe Opa so nach diesem Motto. Das ist das Bild, das wir von älteren Menschen haben, während eigentlich die sammeln so viel Information, so viel Weisheit, so viel Wissen an, dass das finde ich total tragisch, dass wir das überhaupt nicht mehr wertschätzen können. Und ich habe letztens noch für einen Text tatsächlich eine Studie gelesen, wie sich innerhalb der letzten 200 Jahre eben diese Altersstereotype so krass verändert haben, was vor 200 Jahren noch super gewertschätzt wurde und hochgestellt, so der alte Weise oder die alte Weise, das existiert heute einfach gar nicht mehr. So, was wir heute wollen, ist ja am liebsten für immer 20 bleiben. So.
Oder 24 oder so.
Ja, aber auf jeden Fall in diesem super fruchtbaren, super jungen und eben prallen Alter. Und ich glaube, das gilt ja für Frauen noch viel mehr als für Männer. So dieses Festhängen in für immer jung und schön sein wollen. Haben Männer nicht, ne? Also die sind diejenigen, die sich ja so doll über Status und Geld und so weiter definieren. Das, was sie akkumulieren im Laufe ihres Lebens Und ja, was für die Frau ist halt der Körper nach wie vor die Währung. Also ich bin irgendwie regelmäßig total schockiert, ne, wenn ich dann auch solche Filme sehe wie The Substance. Ist jetzt im Kino mit Demi Moore und es geht darum, dass so eine alternde Schauspielerin droht, an Relevanz zu verlieren in so einer super sexistischen Welt, wo überall Produzenten sind nur Männer und die Frauen sollen alle möglichst heiß und knackig sein. Und sie ist dann eben 50 und dann merkt sie, okay, keiner will sie mehr, sie ist ihren Job los und bekommt eine rätselhafte Substanz, die dann ein jüngeres Ich wieder hervorbringen kann und ihr die Möglichkeit gibt, auf diese Weise doch nochmal zu partizipieren an diesem ganzen Zirkus. Und sie entscheidet sich dafür und sie wird süchtig danach und sie kann es nicht sein lassen. Das geht bis zur völligen Selbstzerfleischung. Und das ist natürlich eine totale Parodie auf das, was passiert. Also das überspitzt richtig krass unsere Gesellschaft. Aber im Kern ist das alles total wahr. Also Frauen müssen um ihre Relevanz fürchten, wenn sie ein bestimmtes Alter überschreiten.
Genau, und Männer können einfach nur so ein geheimnisvolles Porträt in einem, weiß ich nicht, Nebenzimmer verstecken, was dann für sie altert, ne? Also, wenn wir mal dran erinnern, das ist ja die Geschichte, ist ja ganz, ja, alt. Sogar bei Sack hat das, glaube ich, das Chagrin-Leder, das ist auch so ein Stück, wo man dann jung bleibt als Mann auch und so. Und die Frau muss dann aber wieder was einnehmen. Das kann ja nicht einfach so gehen durch die Luft. Die muss irgendwie eine Infusion bekommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch...
oder?
Das ist der totale Wahnsinn. Also die Frau ist ja eigentlich ein totales Opfer der Pharmaindustrie. Ja. Gibt ja gegen alles was. Und wenn es ein Problem nicht gibt, dann wird es erfunden. Das fing ja schon an mit der Hysterie und der durch den Körper wandernden Gebärmutter, die irgendwie zum Schweigen gebracht werden muss, am besten durch sehr große Mengen männlichen Samen, hat sich dann über die Nerven irgendwie weiter fortgesetzt. Und heute sind es die Hormone. Ne? Also heute darf ja auch keine Frau mehr durch die Menopause gehen, ohne eine ordentliche Packung Hormone zu kriegen, weil das tut dem Körper ja nicht gut.
Ja, die soll ja, alle sollen funktionieren. Aber das ist ein extra Thema. Die ganze
Ich schweife ab.
Jetzt sind wir bei Alter und Endlichkeit. Das hat sich euer Blick auf die Endlichkeit, auf den Begriff verändert? Natürlich ist die Antwort ja, wahrscheinlich. Aber wollt ihr da was zu sagen? Vielleicht im Laufe der Zeit, Karin?
Ja, gerne im Laufe der Zeit. Also die Endlichkeit ist für mich eigentlich, seitdem ich 7 Jahre alt bin und halt in der Familie schon damit eigentlich so konfrontiert wurde. Ne? Meine Schwester hatte einen schweren Verkehrsunfall. Kann sein, dass sie stirbt. Das war damals ein Jahr lang Thema. So, sie hat es wirklich Gott sei Dank überlebt. Aber es war damals schon so dieses Gefühl, es kann auch etwas zu Ende sein, was eigentlich noch gar nicht passt. So. Und damit habe ich mich dann irgendwie ein Leben lang beschäftigt. Und so habe ich dieses Gefühl von Endlichkeit ja eigentlich durch mein Leben getragen und immer auch so mit diesem Bewusstsein, so ab 18 habe ich dieses Gedicht geschrieben, so einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, wo ich da für mich schon klar hatte, Endlichkeit kann sofort sein. Also wer gibt mir die Garantie, dass ich morgen aufwache? Wer gibt mir die Garantie, dass ich morgen nach Hause komme und meine Mutter ist noch da? Und so, da habe ich mich da schon so mit sehr intensiv beschäftigt und habe das auch, wie gesagt, immer so durch mein Leben getragen, meine Fragen aus der Kindheit schon immer auch weiter bearbeitet, in unterschiedlicher Weise, eben mit kreativen Impulsen wie Malen, Schreiben und alles zusammenbringen. Letztendlich ist dann darüber auch so das Musiktheater später entstanden und auch der Wunsch, eben Menschen zu begleiten, die das erlebt haben von Endlichkeit massiv. Ne? So in dem Sinne, dass zum Beispiel auch die Kinder vor den Eltern gestorben sind und genau, und das war so halt letztendlich auch das tragende Gefühl und Wissen um die Endlichkeit, was ich denke, was mir jetzt auch heute sagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Das habe ich vor 30 Jahren auch gesagt. Immer dies jetzt, in diesem Moment, mit den Anforderungen, die da sind, in dem Bewusstsein der Endlichkeit zu leben. Und natürlich, wie du das auch beschrieben hast, gerade Katja, mit dem Körper, der verändert sich. Ne? Auch da ist Endlichkeit Thema, eine Falte mehr heute Morgen.
So. Aber ihr lacht ja noch dabei. Also es geht ja eigentlich um so eine Art Genuss, dass man das nicht so als drohende Endlichkeit sieht, sondern als, dass wir jetzt bitte jetzt schon nett zueinander sind, nicht erst morgen. Richtig. Und jetzt gerade bitte draußen die Villa des Institut Français in der Contrescarpe hier in Bremen genießen.
Sich freut, da zu sein und genießen. Genau, ja. Tatsächlich. Mhm. Manchmal ist es natürlich anstrengend, so im, auch im Angesicht der Endlichkeit, so die Dinge, die noch da sind, noch bearbeitet werden möchten, bitte, ne? Das jetzt noch rechtzeitig zu schaffen, so. Wie gesagt, weil ich nicht weiß, ob ich heute Abend auch wirklich nach Hause komme, so zum Beispiel.
Also da muss ich sagen, da sage ich immer so, ja, ist es jetzt, wie schlimm ist denn jetzt wirklich, dass ich die E-Mail jetzt nicht mehr geschrieben habe heute?
Genau.
Also, und wenn man da mal die Frage stellt, die meiste Zeit, ist es okay, oder?
Richtig,
also,
ja, genau. Genau,
so die meiste würde ich Zeit das ist dann okay. schon drehen, ja. irgendwie, ja.
Genau, und wenn sie nicht ist, und ne, dann ist es halt so, ne, wenn es nicht mehr passiert ist. Aber ja, das, was ich gerne schaffen möchte, das schaffe ich auch hoffentlich. und wenn nicht, dann eben nicht. Aber so meine Wünsche und Ziele habe ich schon auch vor Augen.
Du bist auch schon so, ja, hast du ja schon
ich habe mich schon aufgesetzt. Ja. Ja,
muss jetzt ganz viele Sachen wahrscheinlich dazu sagen.
Naja, nee, also dazu jetzt nicht so unbedingt. Mich hat es nur so total fasziniert, das zu hören, dass du dich schon so lange, also von Kindheit an mit diesem Thema beschäftigt hast. Denn ich habe das interessanterweise nie getan. Also ich habe das natürlich auch erlebt, ne, irgendwie Oma stirbt oder so. Mhm. Also nicht die eigene Schwester, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber ich kannte den Tod auch, also es sind Menschen auch gestorben. Und dennoch, das hat letztens meine Therapeutin zu mir gesagt, als ich mit ihr über diese Zeit bevor quasi, also in meiner ersten Lebenshälfte gesprochen habe, meinte sie, ja, du hast ja auch, sie sagt nicht du, sie sieht mich natürlich, sie ist sehr professionell. Sie meinte, ja, sie haben ja auch so etwas wie so eine narzisstische Unsterblichkeitsfantasie gelebt. Und ich habe mich im ersten Augenblick so ein bisschen angegriffen gefühlt. Ich dachte so, oh, narzisstische Unsterblichkeitsfantasie, das klingt einfach so gar nicht
klingt
nach mir.
Böse irgendwie.
Aber es ist tatsächlich so gewesen. Also ich habe niemals mich für bewusst sterblich gehalten. Natürlich wusste ich, irgendwie Menschen sterben. Mhm. Ich werde sterben, wenn ich alt bin. Aber dieses Gefühl von, es kann tatsächlich jederzeit vorbei sein oder es kann auch mit meiner Familie alles jederzeit vorbei sein, das habe ich niemals ernsthaft gespürt. Und ich glaube, gerade wie ich gelebt habe, das war wirklich so ein Unsterblichkeitsgedanke von, ich kann alles haben. Also ich habe so einen wahnsinnigen Lebenshunger auch gehabt, ne? Dass ich wollte nicht ein Kind, ich wollte drei. Ich wollte nicht einen Mann, ich wollte drei. Ich wollte jeden Job, den ich kriegen konnte. Ich wollte jede Party, die stattgefunden hat, jede Droge, jeden Alkohol, also jede Achterbahn. So, ich bin wirklich durch mein Leben gerast in wahrscheinlich auch, also heute würde ich das sagen, totaler Todesangst, totaler Todesverdrängung und deswegen auch so einer extremen Lebenshungrigkeit, ne? Ich konnte nicht stillstehen. Ich wollte alles daraus pressen, was ich daraus pressen konnte, aus dieser Saftorange namens Leben. So. Und mir wurde meine Sterblichkeit oder auch die Sterblichkeit meiner Liebsten tatsächlich erst auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise bewusst. Deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, mit dem ich hier bin, was ist schon für immer. Weil mein Sohn sehr plötzlich gestorben ist. Also der war wirklich ein ganz gesundes Kind, 7 Jahre lang und von jetzt auf gleich war er plötzlich ein totes Kind. Das war wahrscheinlich ein plötzlicher Herztod, so ganz genau wissen wir es bis jetzt nicht oder werden wir es auch nicht mehr wissen. Aber was sich im Anschluss daran eben rausgestellt hat, ist, dass es in meiner Familie so einen Gendefekt gibt, der zu einer Herzmuskelerkrankung führen kann, die eben dann zum plötzlichen Herztod führt. Und auch bei mir hätte jederzeit mein Leben lang schon, mich hätte tot umfallen lassen können, einfach so. Und ich habe überhaupt nichts von diesem Risiko gewusst. Also ich bin wirklich durch mein Leben gebrettert eigentlich, wirklich immer auf, ja, Messers Schneider sozusagen. Was gerade bei meiner Lebenshungrigkeit eigentlich was, echt, irgendwie ich? Aber es hätte wirklich jedem Menschen außer mir auch passieren können. Also das finde ich so faszinierend daran, an dieser Erkenntnis von, okay, es hätte, das ist wirklich real gewesen all die Zeit. Aber es gilt quasi für alle anderen Menschen da draußen ja auch. Ne? Der Körper ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, was sich da dran abspielt, was da eigentlich passieren kann, ob du nicht eigentlich schon voller Krebszellen bist oder irgendeine andere Art von Erkrankung haben kannst. Also so viele Menschen, die ich jetzt erlebt habe, in der letzten Zeit, die ein Aneurysma hatten. Und entweder sind sie dran verstorben oder es wurde irgendwie zufällig noch entdeckt. Also es gibt so, es ist tatsächlich sehr, sehr real. Das ist mir klar geworden und deswegen habe ich unbedingt dieses Buch schreiben müssen auch, weil ich natürlich nicht der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der mit diesem Gefühl von, ich kann doch alles, ich kann doch immer, ich werde doch 100 durch die Welt geht, sondern das geht eben sehr, sehr vielen anderen Menschen auch so.
Aber es ist ja auch ein Buch, was trotzdem, ja, habe ich ja schon gesagt, wie so ein tiefgründiges Gespräch, habe ich glaube ich schon mal geschrieben oder so, ist und was so aufgeteilt ist, so essayartig, was man wirklich so liest und das nicht, ich stelle mir das schwer vor, überhaupt so ein Buch anzufangen und das zu machen und das immer wieder jetzt alles so zu wiederholen, aber wahrscheinlich ist das auch so eine Kraftquelle irgendwie.
Ach, das Schreiben selber war echt ganz schön zäh, also hast du schon richtig antizipiert. Das war wirklich kein Vergnügen. Ich habe auch ewig daran rumgeschrieben. Das war, also vom ökonomischen Gesichtspunkt war das jetzt kein großer Gewinn. Es war tatsächlich schon so, dass sich ein paar Sachen auch sortiert haben in mir. Und das kennen ja alle Menschen, die schreiben, auch du wahrscheinlich. Ne? Das in dem Moment, wo du schreibst, bringst du die Sachen irgendwie in Ordnung und findest irgendwie nochmal einen anderen Zugang ganz oft. Aber es war vor allen Dingen tatsächlich ein sehr altruistisches Motiv zu sagen, gerade weil der Tod oder auch so selber so erlebte schmerzhafte Krisen ganz, ganz oft zu Sprachlosigkeit führt. Also Menschen ziehen sich zurück. Entweder sie erleben etwas Schlimmes oder sie hören von etwas Schlimmem und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Also das ist, ich habe wirklich nicht erwartet, was für ein Tabu der Tod oder schwerwiegende Erkrankungen eigentlich sind in unserer Gesellschaft. Ich wusste es nicht. Ich habe immer über Sexualität und Beziehungen geschrieben und da schon war das so ganz oft so, das ist mir jetzt aber zu doll, aber da kannte ich den Tod noch nicht. Und weil ich aber selber erlebt habe, dass mir Geschichten von Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben, also es muss nicht unbedingt ein schwerer Verlust gewesen sein, ne, aber die selber eine schmerzhafte Krise durchgemacht haben und die es irgendwie geschafft haben, danach weiterzuleben, dass mir diese Geschichten wahnsinnig viel Kraft gegeben haben in dieser Zeit. Und das würde ich auch gerne schaffen mit diesem Buch.
Karin nickt ganz viel. Ja. Ich glaube, sie will da was zu sagen.
Ja. Oder? Also gerade dieses Gefühl, sich nicht allein zu fühlen mit dem, was man erlebt, ist doch irgendwie total essentiell.
Genau, das ist, glaube ich, überhaupt etwas, was wir gesellschaftlich auch weiterentwickeln sollen und tragen sollen. Ne? Also solange das so ist, dass jemand, der einen schweren Verlust erlebt hat, Menschen die Straßenseite wechseln, um ihm nicht zu begegnen oder ihr nicht zu begegnen, solange, denke ich, sind wir noch lange nicht am Ziel. Und dafür ist so mein Part, dafür stehe ich ein, dafür gehe ich in den Ring, um halt auch so zum Beispiel jetzt mit dem Schulprojekt auch Kindern so nochmal den Raum zu geben, sich mit dem, was sie bisher in ihrem Leben erlebt haben, so im Bereich Krisen, wie wertvoll ist das Leben, was sind meine Kraftquellen, mit denen genau an der Stelle zu arbeiten, um dann auch mit einem guten Ausblick auch weiter ins Leben zu gehen. Das ist so, wo ich so dran bin und das möchte ich einfach weiter auch mit den Kindern so entwickeln. Ne? Und gerade dann auch mit dem zusammen zu gucken, wo sind auch da die Schnittstellen in der Krise gewesen, welche Menschen haben mich da begleitet, was habe ich selber, Resilienz, was habe ich selber aus mir schöpfen können, um weitergehen zu können und ja, und letztendlich damit ein Gespräch, eine Diskussion anregen, sich vernetzen, verbünden, nicht mehr vereinsamt, da irgendwie mit diesem Thema auch durch die Gegend zu laufen, so, sondern eben gucken, wie können wir gemeinsam etwas weiterentwickeln. Das ist so, das ist mein positiver Ausblick, den ich auch habe, zu sehen, durch dein Buch, durch das, was in der Gesellschaft passiert, so seit einigen Jahren oder 15 Jahren gibt es die Messe Leben und Tod. Darum denke ich, hier in Bremen ist schon ganz viel passiert, auch so in dem Bereich. Aber da ist, wie gesagt, immer noch lange nicht das zufriedenstellende Gefühl, wir sind jetzt irgendwo schon ein bisschen sehr viel weiter. Also es ist eher noch immer noch rückschrittig und immer noch aber auch der Ausblick auf eine weiter tragfähige Gesellschaft, die sich weiterbilden kann und entwickeln kann.
Willst du noch mehr über Siris Reise erzählen, das Theaterstück?
Ach so.
Vielleicht?
Ja, das ist...
In dem Zusammenhang?
Genau. Entstanden ist das damals, der Bundesverband Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister und hier in Bremen damals die verwaisten Eltern. Mit denen habe ich viele Projekte gemacht und viele Gedanken sind entstanden, die habe ich immer wieder gehört. Viele Bilder haben die Eltern und Geschwister gehabt und mit meinen eigenen Fragen, meinem ganzen eigenen irgendwie Weltwissen, was dann so sich dann so mit weiter inspiriert hat und abgeglichen hat, habe ich dann mit demjenigen, mit dem ich damals so diesen Weltgedenktag begleitet habe, ein Kantor und Chorleiter, der mit den Jugendlichen dann gesungen hat. So, da habe ich ein Lied geschrieben, so weit vor deiner Zeit. Und aus diesem Lied, da haben dann die Jugendlichen eigene Lieder geschrieben. Und dann war das so die Frage, was machen wir jetzt damit? Und dann sagte er, er wollte, Hauke Scholten ist das, auch ein Bremer. Er wollte immer gerne mal so ein Musiktheater entwickeln. Und er hätte einen Freund, der ist Komponist, er hat einen Freund, der ist Schauspieler, Alexander Hauer, auch hier aus Bremen. Und da habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja die Geschichte schreiben. Und so schrieb es mich tatsächlich, das war, der erste Part war leicht. Ne? Es schrieb mich 3 Wochen durchgeschrieben und dann in den nächsten, im nächsten Urlaub nochmal 3 Wochen durchgeschrieben. Dann stand das und wir hatten uns beworben, damals beim Ökumenischen Kirchentag, das aufzuführen und mit einem irgendwie 3 Zeiler beworben, dann wurden wir genommen und dann mussten wir die Geschichte mal eben schnell fertig kriegen. So. Und dann habe ich die geschrieben, um 15 Uhr war sie fertig, um 18 Uhr hatten wir dann die erste Lesung dazu mit den, damals mit den Jugendlichen von 13 bis 17 waren die. Und zack, wurde dann halt besprochen, welche Szenen wir nehmen wollen und daraus wurde dann das Musiktheater. Es hat dann ein Jahr gedauert, bis wir das dann aufgeführt haben und wir waren damit in verschiedenen Städten, München, Leipzig und haben es aufgeführt. Auch, es gibt es auch auf Englisch, also damit waren wir in Manchester auch und also so. Ne? Ja, und jetzt am 9.11. ist halt nochmal die Aufführung im Schlachthof. 9.11. um 18 Uhr geht es los. Ja, mit teilweise alten Lerchen, so hieß damals die Gruppe. Die Alten sind teilweise noch dabei, aber viele neue auch. Eine kleine Seele, die sich auf den Weg macht und die Ewigkeit sucht und dabei anderen Seelenwesen begegnet, so Reise durch die Elemente, vom Wind begleitet, mit Fragestellungen, die sie aus ihrem Leben mitbringen, die da dann bearbeitet werden. Letztendlich lädt das ein dazu, sich philosophisch nochmal mit dem ganzen Sinngedanken auseinanderzusetzen. Was ist mein Part hier im Leben und welche Verantwortung habe ich auch den nachfolgenden Generationen gegenüber? Wow, das war jetzt so der Überbau dazu.
Aber so klare Ansage für Machen.
Ja.
Einfach, ne? Oder? Es klingt jetzt wieder so, nicht abwarten.
Genau, jetzt ist es. Jetzt ist noch die Möglichkeit, etwas zu gestalten und dazu lädt es eigentlich ein. Soll Mut machen. Soll Mut machen, ja, auch das anzugucken und mit seinen Kindern gemeinsam sich nochmal auf den Weg zu machen, sich von den Kindern an die Hand nehmen zu lassen und von all den Menschen, die ja dazu auch eine Position haben, etwas zu sagen haben und auch noch nicht zu sagen haben. Da einfach Multiplikator sein für diejenigen, die etwas weiterentwickeln wollen.
Ich fand halt auch gerade so mit einem 3-Zeiler bewerben, ja, nicht noch 5-mal überlegen, wie man das alles formatiert und dann die Deadline verpassen halb,
ja,
sondern trotzdem irgendwie anfangen, ja, das irgendwo einreichen und dann passiert irgendwie was, so dass man so ein bisschen, also wirklich, ja, in diese Machenergie reinkommt, finde ich, oder? Das kommt ja in deinem Buch auch sehr viel raus.
Ja, ich bin ja schon immer sehr für die Machenergie, ja, gewesen.
Ja. Ja.
Und jetzt natürlich erst recht. Und ich werde dann, auch wenn ich so Reden dann schwinge im Sinne von los, haut's raus, die Zeit ist jetzt und so, werde ich dann manchmal auch gefragt, naja, das erzeugt ja auch möglicherweise total den Druck, ne? Also dieses Selbstoptimierungsding, das wir überall vorgesetzt bekommen von gammel nicht rum, mach Sport, sei erfolgreich.
Oder gammel ästhetisch.
Seh geil aus dabei.
Also, genau. Gammel bitte ästhetisch werden.
Ja. So, dass auch für soziale Medien taugt. Ja, genau. Also das... Und das kann ich mir total gut vorstellen, dass das bei manchen Menschen auch so eine Angst hervorruft von, okay, ich muss mich jetzt irgendwie noch mehr beweisen und noch mehr leisten, als ich ohnehin schon tue. Aber ich glaube, das geht auch total in die falsche Richtung, wenn man das so interpretiert. Weil das, was ja bei den allermeisten Leuten passiert, ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Auch in diesem Leistungsding. Ne? Die sind wie in so einer Art Hamsterrad gefangen in ihrem Alltag und haben das Gefühl, sie kommen nicht raus. Die sind total fremdbestimmt und dieses sich immer wieder beweisen müssen, das geht ja eigentlich gar nicht an die eigene Adresse, sondern an irgendwen anderes, an irgendeine Gesellschaft oder an irgendwelche Vorgesetzten oder Partner, Partnerin, was auch immer, die anderen Muttis im Kindergarten, weiß ich nicht. Also wir haben ja alle irgendwie diese Bereiche, wo wir das Gefühl haben, irgendwas schaffen und leisten zu müssen, was eigentlich gar nicht unsere Ideen sind, ne? Sondern die von außen kommen. Eltern, eigentlich sehr, sehr klassisches Beispiel, ist den Eltern recht machen müssen. Ja. Und Mann, ich bin 40 und mir ist es immer noch so, dass ich denke, oh, was denkt denn jetzt mein Papa dazu? Grauenvoll. Man bleibt immer dieses Kind. Immer das Kind. Aber genau darüber hinwegzukommen und zu gucken, was ist denn eigentlich das, was ich gerne mit meinem Leben anstellen möchte. Und nicht irgendein Algorithmus bei Instagram oder meine Freundin oder eben der Papa, sondern was will ich? Und das ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und vielleicht kann ich dazu noch so eine kleine Methode anführen, die finde ich nämlich genial. Die zitiere ich auch in meinem Buch. Die ist von Irvin D. Yalom, das ist so ein Psychoanalytiker aus den USA. Der hat ein fantastisches Buch über die Angst vor dem Tod geschrieben, das heißt In die Sonne schauen. Du kennst es bestimmt, nee, oder? Nee.
Danke
dann für den Tipp. In die Sonne schauen. Es ist wirklich großartig, weil der beschreibt nämlich eigentlich, wie all unsere Probleme, also egal was wir haben, unsere ganzen modernen Wehwehchen emotionaler Art eigentlich so gut wie alle aus der Angst vor dem Tod eigentlich entspringen. Also diese FOMO und diese Unfähigkeit, sich zu entscheiden und ist das hier der richtige Partner, die richtige Stadt und so weiter. Also dieses Ganze sich nicht festlegen können oder diese Angst haben von zu versagen oder so, ist eigentlich alles immer diese Frage, wow, was, wenn ich nicht genug Lebenszeit habe? Was, wenn ich nicht mein Leben schaffen kann zu leben? So, und der empfiehlt seinen Patienten, Patientinnen immer wieder so das eigene Leben Revue passieren zu lassen, im Jetzt, aber aus der Perspektive von in 5 Jahren. Also was kann ich heute tun, um in 5 Jahren nichts zu bereuen oder möglichst wenig zu bereuen? Und wir wissen nicht, ob wir in 5 Jahren noch leben werden, aber ich finde, das ist ein fantastisches Tool, weil dieses Jetzt ist ja oft so Scheuklappen, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss und so weiter. Das sind diese Gedanken, die uns oft regieren, aber sich davon freizumachen und in 5 Jahren zu gucken, wie würde ich eigentlich heute auf mein, also wie würde ich dann auf mein heutiges Leben blicken? Das macht dich so frei und das macht dich nochmal so auf okay, hier sind eigentlich noch folgende Wahlmöglichkeiten und ich kann noch Folgendes bestimmen eigentlich. Insofern, ja, also das möchte ich schon mal gerne hier so reingeben. Fantastisches Werkzeug, probiert es wirklich aus. Mir hilft es wahnsinnig.
Das ist faszinierend, weil ich habe gerade öfter Gedanken gehabt von vor 5 Jahren. Also, dass ich an mein Leben von vor 5 Jahren denke. Also
ja, dreh's um.
Ich muss es umdrehen. Das wird vielleicht einfacher. So. Ja.
Schön an Stalin denken und den 5-Jahres-Plan.
Ja.
Wo wollen wir in 5 Jahren sein?
Ja, beim Bewerbungsgespräch.
Ja. Einfach stimmt, mal das auch. Stalin zitieren. Beim Bewerbungsgespräch.
Spannend. Ja, danke für das Tool. Nochmal. Genau, und ich musste ja auch nachlesen, was ist denn FOMO, ne?
FOMO, Fear of Missing Out.
Genau, das finde ich ganz spannend. So. Genau, und da gibt es ja noch das andere, die Freude, etwas eben nicht zu tun. Das fand ich so, also diese andere
was
Seite.
Was ist das denn?
JOMO.
JOMO?
Joy of Missing Out.
Ah, genau.
Fand ich auch so spannend.
Das habe ich noch nicht gehört. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das ist ja etwas, das ich sehr üben muss, weil ich habe ja nun mal diese Herzerkrankung, die mich wirklich von vielem zurückhält, was ich eigentlich gerne früher gemacht habe. Und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr intensive Übung, die ich hier immer wieder habe von, okay, ich kann das nicht, aber dafür kann ich das. Und diese Möglichkeiten bleiben mir auch noch. Ne? Also ich finde das auch sehr, sehr wertvoll. Ich meine, ich habe das, ne? Ich bin körperlich eingeschränkt, aber ich sitze zum Beispiel nicht im Rollstuhl. Das wäre noch eine größere Einschränkung. Andere Leute haben andere Erkrankungen oder finanzielle Einschränkungen oder was auch immer. Ne? Also wir alle haben eigentlich sehr, sehr viele Grenzen, die ja. um uns herum gesetzt sind. Bei dem einen sehen sie so aus, bei der anderen so. Und sich immer wieder zu vergegenwärtigen, okay, ich habe diese Grenzen, aber dafür habe ich 1 Milliarde anderer Möglichkeiten. So viele Sachen bleiben mir noch offen. Da kann ich überall noch hingehen und sei es nur im Kopf. Das ist so essentiell, finde ich, um eben nicht traurig, nicht verrückt zu werden über all diese Sachen, die vielleicht nicht mehr gehen. Und je älter wir werden, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen, ne, desto mehr von diesen Einschränkungen werden wir erleben.
Und sich dann damit auszusöhnen. Ne?
Ja.
Dass so immer diese Balance versuchen auch zu behalten, wie du das beschrieben hast, gerade so, das kann ich nicht mehr, aber dafür kann ich das. So.
Ja.
Und dann auch nicht mit so einem das fällt mir jetzt schwer, das zu akzeptieren, sondern ja, es ist, wie es ist. Jetzt ist es ist so und ich gehe den Weg einfach dann mit dem Bewusstsein, dass es eben etwas anderes ist, was aber auch gut ist. Wir haben dieses Leben, ich denke, dieses eine Leben haben wir und dann sich damit auszusöhnen, jetzt ist es so, wie es ist und danke dafür. So.
Da gibt es ja auch diesen schönen Begriff, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, der radikalen Akzeptanz. Und der lässt sich ja auf all diese Sachen, also auf das eigene Altern sehr gut anwenden, aber auch auf eben Dinge, die passiert sind, die man nicht mehr rückgängig machen kann, die man einfach annehmen muss. Und das ist auch etwas, das ich lernen musste, nicht anzukämpfen gegen das, was eben geschehen ist, oder also gegen Tatsachen. Ne? Und ich glaube, solange du ankämpfst, und auch das kenne ich eben aus meinem Umfeld, Menschen, die ankämpfen und die einen Groll haben auf das Schicksal oder auf ihre Vergangenheit oder ihre Eltern oder so, um die nochmal mit reinzuholen, ne? Das macht einfach nur unglücklich. Du kannst nicht vorangehen, wenn du nicht akzeptierst, was geschehen ist.
So bist du im Außen und versuchst im Außen irgendwie Schuldzuweisungen loszuwerden oder ne, jemand anders dafür verantwortlich zu machen, für das eigentlich, was dein Part ist. Und wenn es die Vergebung ist, sich selbst zu vergeben, dass bestimmte Dinge passiert sind, so, das ist für mich die höchste Lebenskunst, mir vergeben zu können und zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Jetzt ist aber noch viel anderes da und ich gehe jetzt weiter. So.
Das ist gar nicht so leicht. Das klingt jetzt so schön gesagt. Aber
ja,
es ist
die höchste Lebenskunst, finde ich.
Man muss es, es ist wirklich die höchste Lebenskunst. So oft sage ich anderen dann, ja, wir können es jetzt eh nicht ändern. Und da werden die richtig wütend. Also ich glaube, ich muss mal an meinem Tonfall vielleicht arbeiten, weil das klingt noch nicht positiv genug, ne? Wenn man so sagt, ja, kannst du jetzt eh nicht ändern, ist jetzt so und dann,
ist so. Nein,
genau. Es ist, wie es ist.
Ja.
Das ist doch eigentlich ein sehr schöner Satz,
ist so,
oder?
Es
ist, wie es ist.
Wir haben jetzt schon über FOMO gesprochen, das hatte ich auf der Liste. Wir haben über Generationen gesprochen, wir haben über das Alter gesprochen. Die Tipps haben wir auch schon gegeben. Wir können
alles schon gemacht.
Wir haben schon alle Tipps gegeben, wir haben ganz gut in den Haken jetzt.
Neugierig bleiben, finde ich so.
Ja, neugierig bleiben finde ich auch gut. Kann man noch was dazu sagen? Wie lebt man, als ob man nur das eine Leben hat? Eigentlich habe ich ja da so ein schönes Zitat aus dem Buch. Von dir, Katja?
Von mir.
Da steht, trotz allem kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich mein Leben so lebe, als ob ich nur dieses eine hätte.
Ja.
Das finde ich irgendwie richtig toll.
Ja. Da beziehe ich mich auf diesen total dämlichen Imperativ, wie ich finde. Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter Tag wäre. Und ich finde das total bescheuert, weil du kannst nicht jeden Tag so leben, als ob es dein letzter Tag wäre. Das ist einfach eine viel zu große Bürde.
Ja,
also was würden wir da alles machen? Also in meinem Fall wäre das wahrscheinlich sogar sehr selbstzerstörerisch, im Hinblick auf meine Finanzen und auf meine Gesundheit.
Ja, du musst doch ans Meer fahren, wie in den Filmen, hast du ja auch zitiert. Du musst dann noch einmal ans Meer fahren?
An meinem letzten Tag? Nee. Das ist die Bucketlist, genau.
Ja.
Das ist dann so diese ganzen Leute, die irgendwie zum Sterben verurteilt sind, die dann jetzt noch irgendwas total Abgefahrenes machen müssen. Also, ne, Klassiker, Auto klauen, ans Meer fahren, dann haben wir, dann haben wir hier Breaking Bad, der fängt dann an, irgendwie Meth zu brauen, damit er irgendwie genug Geld für seine Familie noch zusammenkriegt, bevor er sterben muss und so. Und das ist natürlich auch leicht, sowas zu machen, wenn man so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Deadline hat. Ich habe die ja nicht. Also wir haben die ja alle nicht. Ihr beide seht hier irgendwie noch recht gesund und munter aus.
Ja, aber mit dem Aussehen, du siehst auch gut
und munter aus. Genau, ich bin eigentlich auch noch ganz okay bei Samen so, aber bei mir ist halt die Lebenserwartung nicht so richtig klar. Und bei euch ja im Grunde auch nicht. Ne? Ihr wisst auch nicht, was euch passiert. Ich habe jetzt einfach diese doofe Genetik und den implantierten Defibrillator, der hoffentlich immer dann zur Stelle ist, wenn es sein muss. Aber das weiß man halt alles nicht. Also ich glaube einfach nur, dass ich mit meiner Vorerkrankung die Dinge ein bisschen mehr auf den Punkt bringe. Aber im Grunde gilt das, was für mich gilt, auch für alle anderen. Wir wissen einfach nicht, wann wir sterben werden. Mhm. Und darum können wir uns halt jetzt auch nicht so verausgaben und anfangen, Meth zu kochen und so weiter. Weil uns steht ja eventuell noch ein Leben bevor. Und deswegen müssen wir uns verantwortungsbewusst verhalten. Also deswegen nicht so leben, als ob es der letzte Tag wäre, sondern also vielleicht, um es mit Yellum zu sagen, einfach so leben, dass wir möglichst wenig Bedauern anhäufen. Dass wir sagen können, das hier ist ein gutes Leben, was auch immer das beinhaltet. Also wir sind ja auch hier drei verschiedene Personen und für jede von uns bedeutet das etwas anderes sehr wahrscheinlich.
Stimmt. Also mit 18, als ich dieses Gedicht geschrieben hatte, das war meine Lebenseinstellung, nach der lebe ich auch immer noch. Ne? Das war tatsächlich so, dass ich wirklich damals, gerade mit 18, so dachte, ich lebe wirklich so, dass es, als wäre es der letzte Tag. Lange, ganz lange habe ich das gemacht. Richtig abends damit abgeschlossen, weil ich wusste nicht, wache ich morgens wieder auf. Oder es gibt ja auch andere Ursachen, halt nicht weiterleben zu können. Ne? Also tödliche Verkehrsunfälle sind in meiner Familie einige passiert. Ich habe mit 4 Jahren selber einen ganz schweren Verkehrsunfall gehabt, wo das auch, halt irgendwie auch schon so, ich mitbekommen habe, das Leben ist, kann auch endlich sein. So, ne? Und ich bin tatsächlich schon so, dass ich versuche, jetzt inzwischen, so, weil ich es gelernt habe, mit Achtsamkeit im Hier und Jetzt, möglichst neutral im Augenblick zu sein, was ich auch als die größte Herausforderung im Leben empfinde. So. Aber schon auch in dem Bewusstsein, das ist für mich schon so, dass ich, wenn ich nach Hause fahre, nicht weiß, ob ich auch zu Hause ankomme. Ne? So, oder ob derjenige, den ich dann erwarte, wieder da auch da ist. So. Das ist schon früh gewesen und ist immer noch so. Und es ist für mich auch okay so, dass es so ist, dass es endlich ist und dass es auch gleich zu Ende sein kann. Und darum habe ich immer auch so, auch schon auch bei meinen Kindern, ich habe 2 Töchter und da auch immer schon auch geguckt, ihnen das jetzt so zu einem guten Abschluss zu bringen, was möglich ist. Ne? So den Tag zum Abschluss zu bringen, von Tag zu Tag mit dem, was möglich ist und gar nicht so viel in die Zukunft zu planen, sondern im Hier und Jetzt zu sein. So.
Ja. Ganz schön.
Ja, ja. Richtig schön. Das ist total schön.
Danke.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal an diese Bucketlist und gedacht, wollte auch so ein blödes Wortspiel machen mit, dass wir den vollen Eimer, das klingt nun ja nicht so schön, betrachten. Also alles, was wir schon geschafft haben, das finde ich, fehlt immer. Ne? Also statt zu sagen, was wir noch machen müssen, was wir alles schon gemacht haben, ist ja auch manchmal total krass.
Mhm. Ich glaube, also diese Bucketlist, vor allen Dingen, da gibt es ja unendlich viele Anleitungen für und Bücher und alles, was man irgendwie kaufen kann, um sich selber diese Bucketlist zu erstellen oder auch jemandes vorgefertigte Bucketlist sich vorzunehmen. Und da scheint es einen sehr, sehr großen Markt zu geben, ein sehr großes Bedürfnis. Und ich glaube, das liegt daran, oder es ist vor allen Dingen für Menschen dann, die wie so keine Lebendigkeit in sich spüren oder so oder ihr Leben nicht als so erfüllend betrachten, dass sie denken so, ich muss jetzt noch irgendwie so eine Liste mit so krassen Sachen abarbeiten, weil ich spüre hier irgendwie im Hier und Jetzt nicht so viel. Das ist so ein bisschen meine Theorie dazu, weil ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man lebt aus, also man schöpft aus dem Vollen, man lebt aus dem Vollen, man ist, wie du sagst, ne, so im Hier und Jetzt und ich erlebe diesen Moment in seiner ganzen Intensität, dann hast du natürlich Ziele im Leben. Also wir alle haben Ziele und wir wollen irgendwas erreichen oder irgendwo noch hin oder was auch immer. Aber dann haben wir nicht das Gefühl, es gibt irgendwelche Sachen, die wir abhaken müssen, um ein schönes Leben gehabt zu haben oder so, ne? Irgendwas, was wir vor unserem Tod unbedingt erreichen können, weil wir werden sowieso nicht vor unserem Tod alles erreichen, was wir irgendwie haben möchten. Und es ist wirklich so, es kann jederzeit zu Ende sein. Deswegen alles, was uns bleibt, ist halt irgendwie dieser Moment und unseren Alltag, unser Jetzt so gut wie möglich zu machen.
Ich glaube, das Berufsleben, die Denke aus dem Berufsleben, auch so manchmal ein bisschen so Formen aus dem agilen Arbeit und so, die schwappen so zurück ins Privatleben auch einfach. Ja, so agiler Kapitalismus, das Leben als Projekt, gibt es auch ein Buch zu. Ja, das ist relativ kritisch diesem ganzen Thema gegenüber, obwohl die Methode jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ich glaube, dass das, weil alles sich so vermischt, dass das auch rüberschwappt. Aber das ist auch nur meine persönliche
zusammengesuchte
Meinung.
Natürlich. Nein, aber dazu gehört ja auch dieses wahnsinnige Erfüllung finden müssen unbedingt in der Arbeit. Das, was Leute ja eigentlich so unglücklich macht teilweise, dass du dich unbedingt verwirklichen musst. Und wenn du dich nicht verwirklicht hast, dann hast du dein Leben irgendwie auch verwirkt. Also das spielt da ja auch noch mit rein.
Ja.
Aber was ich immer wieder merke, was ich total beruhigend finde, ist so dieses, ich könnte wirklich morgen sterben und ich hätte nicht das Gefühl, dass ich offene Rechnungen habe oder dass ich irgendwas nicht erreicht habe oder so. Und ich habe noch lange nicht alles erreicht, was ich habe, weil es gibt noch so viele Dinge, die irgendwie cool wären, aber es ist so wie auch ein bisschen egal, ob das jetzt passiert oder nicht. Ich bin total okay.
So. Ja, so geht es mir auch. Also ich möchte gerne noch einmal das Bucketliste, einmal trocken fallen mit dem Schiff im Watt. Das ist so, was möchte ich gerne.
Was möchtest du gerne?
Ja, trocken fallen mit dem
Segelboot. Was ist denn trocken fallen?
Praktisch auf dem Watt landen. Also, ne, dass die Flut weggeht und ich bin dann
im Watt. Aber das ist doch eigentlich ein Seenotfall und nicht...
Nee. Also die Flut kommt ja wieder und trägt das Boot dann wieder weiter.
Ja, das ist ganz
also
gut. So, ne? Das ist nicht wie in der Ostsee. Ne? In der Nordsee kann man ruhig noch mal...
Genau.
Muss man einfach Zeit mitbringen.
Ja, genau. Das würde ich einfach gerne erleben. So und also, wenn nicht, das ist auch okay. Aber ich stelle mir das toll vor. Und das wünsche ich mir noch mal. Ne? So wie auch gespannt fahren. Das habe ich gemacht. Ne? So in diesem Beisitzer vom Motorrad habe ich...
Ach so, ich dachte, du redest jetzt über Pferde.
Nein.
Also, wir sind jetzt mit der Pferdekutsche übers Watt in diese kleine Insel Neuberg.
Ja.
Da
bin ich hingelaufen.
Ja.
So, also,
gibt es auch so ein... Ja. Auch bestimmt schön. Wollte ich auch schon mal machen.
Ja, genau. Mit einem Wattwagen, ne?
Toll.
Was ihr hier alles machen könnt an der Nordsee.
Ja, genau. Wir sind noch nicht mal richtig nah.
Seid ihr noch nicht... So, okay. Ja.
Nee, wir sind ein paar Kilometer... 50, 60.
Na, so weit ist es jetzt aber auch nicht.
100 Kilometer? Nee, eben. Also, ich müsste es einfach machen, ne? So. Nächstes Jahr. Und wenn nicht, ist auch okay.
Ich habe das noch nie gemacht.
Trocken gefallen?
Mhm. Ich hätte nicht gewusst, was das bedeutet, ehrlich gesagt, auch trocken gefallen.
Ach so, trocken gefallen.
Das muss ich mir mal merken.
Mhm.
Dann fehlt noch einmal der allerletzte Werbeblock, würde ich sagen. Wir fassen noch mal für alle zusammen. Ja? Wo fangen wir an? Am 7. November.
Am 9. November.
Ach, am 7. November kommt unser Podcast raus. Sagen wir so. Du hast recht. Und am 9. November, am 9. November kann man im Schlachthof das Stück sehen, das du geschrieben hast.
Genau, Siris Reise oder Wo ist der Weg zur Ewigkeit? Um 18 Uhr geht's los. Sind auch an der Abendkasse, noch Karten zu erwerben. Und ich habe auch das Buch geschrieben, also das gibt's auch als Buch.
Verlinken wir mal.
Mhm.
Und speaking of Buch, was ist schon für immer? Vom Leben mit der Endlichkeit, Katja Lewiner. Was sagt dann die Buchhändlerin? Ja, das ist für alle.
Das ist für alle tatsächlich. Mhm. Also, ich hatte eigentlich irgendwann mal vorgehabt, ein Buch über den Tod zu schreiben. Aber es ist wirklich ein Buch über das Leben geworden. Ich glaube, das kann man in jeder Lebenssituation lesen und auch in verschiedenen Lebensstadien. Und wahrscheinlich, wenn man das dann irgendwann wieder liest, wird man wieder noch mal ganz andere Sachen mit rausnehmen.
Und es hat ein Lesebändchen in Orange.
Wunderschön.
Oh, schön. Sehr schön.
Es fasst sich auch ganz toll an.
Ja.
Wenn du mal über den Umschlag fährst.
Ich war schon.
ASMR.
Ja. Und es sind auch überraschende Kapitel wie Die Young, Stay Pretty, Alter, Körper und Gebrechen. Ja? Aftershow-Party, wie man nicht verrückt wird angesichts des Todes, aber auch als ob es dein letzter Tag wäre. Mit Vollgas, aber ohne Bucketlist.
Worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Also toll. Wenn nicht jetzt, wann dann, ist ja wohl ein großartiges Schlusswort, oder?
Mehr kann man da nicht zu sagen.
Genau.
Wenn nicht jetzt, wann dann. Es klingt auch wie ein Song.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja.
Mhm. Wann dann?
Dann, wann dann. Dann.
Ja, danke schön.
Ja.
Es war schön mit euch.
Ja, danke
schön. Vielen Dank euch beiden.
Ja, und es war echt besonders. Wir sind im Kino des Institut Français, durften hier rein. Danke an das Institut Français in Bremen. Mega. Gleich geht's zur Lesung.
Yes.
Die dann schon gewesen ist.
Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z wird zusammen mit dem Verein Frauen lernen gemeinsam herausgegeben. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jule, Salam, Luisa, Andrea, Nina, Irene und Mara. Besonderer Dank an unsere Gästinnen Karin Grabenhorst und Katja Lewiner. Moderation Renate Strümpel, Musik Imke Bolz, Artwork Luise Hahn. Mit besonderem Dank an Pia Brandt, Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Smilla Wiesner, Mastering Jana Fischer, Produktion Renate Strümpel. Ihr habt Fragen oder Anregungen, dann meldet euch über frauenseiten@bremen.de oder das Kontaktformular in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.